Wir beschäftigen uns heute mit einer Frage, die eigentlich relativ einfach ist, die sogar sehr einfach ist. Und gleichzeitig ist es eine der schwierigsten Fragen, die man sich stellen kann. Nämlich die Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was macht mich aus? Und das Thema heute deshalb, meine wahre Identität, wer bin ich? Ich habe dazu, man findet ja lustige Sachen, wie Leute ihre Identität preisgeben. Ich habe so drei Dinge gefunden, und zwar Kontaktanzeigen. Ich weiß nicht, wer von euch es liebt, durch Kontaktanzeigen zu schmökern und festzustellen, wie geben Leute ihre Identität preis oder was suchen sie denn als Gegenüber, als Identität. Hier sind so drei Favorites von mir. Die erste, Schrauber sucht Frau mit Haus, Hof, Halle oder Scheune. Nähe Nürburgring. Zeitnahe Hochzeit mit mittellosem Erfinder, 46 Jahre, 1,67 stabil gebaut, möglich. Bitte Foto. Der Immobilie. Unglaublich. Die nächste, die finde ich witzig. Hallo Egon, ich habe schon lange vermutet, dass du auf Bekanntschaftsanzeigen antwortest. Deshalb habe ich selber eine Anzeige aufgegeben. Bingo, du hast deiner eigenen Ehefrau geantwortet. Das ist ja schon mal was Besonderes, ne? Aber sofort sind die Wohnungsanzeigen dein neues Jagdrevier, deine Ehefrau. Cool, ne? Und Nummer drei, das ist mein Favorite. Alle Italiener sind Machos? Nein. Ich, 28, 1,81, 82 Kilo, feinfühliger Typ, suche eine selbstständige Frau, die eine eigene Meinung hat und stark genug ist, sie für sich zu behalten. Die nicht nur im Bikini eine gute Figur macht, sondern auch am Herd. Melde dich und ich trage dich auf Händen. Nur bis 80 Kilo. Unglaublich, ja? Ich finde es so krass, was Leute in so wenigen Worten von sich selbst auf humorvolle Weise, ob sie es wollen oder nicht, preisgeben. Man kann ja so zwischen den Zeilen und zwischen den Abkürzungen lesen. Und es ist total erheiternd, sich da durchzuschlagen und sich dann die Person vorzustellen. Wie sie als Mensch agiert, wie sie handelt und was für ein Gegenüber sie wäre. Ich möchte heute einen Bibeltext lesen. Das ist keine Kontaktanzeige. Es ist eher ein Bibeltext, der sehr bekannt ist und ein Text, den ich hinsichtlich einer Frage lesen möchte mit euch gemeinsam. Er steht in Lukas 15 und ich möchte den hinsichtlich der Frage lesen, was ist meine Identität? Wer bin ich? Lukas 15 erzählt Jesus ein Gleichnis seinen Jüngern und anderen Menschen, die drumherum standen. Und das geht so, Lukas 15, ab Vers 11 bis 31, schlagt gerne eure Bibel mit auf oder auf dem Smartphone, wie auch immer ihr den Bibeltext findet. Hier vorne wird er auch zu sehen sein. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von Weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Sklaven hinzu und erkundigte sich, was dort sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser, und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Doch er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Wir sehen ja die beiden Söhne und wie gesagt, wollte ich das Gleichnis lesen auf dem Hintergrund der Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was macht mich auf? Und es drängt sich die Frage auf, was ist denn die Identität der beiden Söhne? Wie leben sie denn Sohn sein mit dem Vater? Und darin unterscheiden sich beide. Beide haben einen unterschiedlichen Zugang. Und es ist interessant, als Jesus dieses Gleichnis einleitet, im ersten Vers, da spricht er gar nicht von einem Vater, sondern er spricht von einem Mann. Ein Mann hatte zwei Söhne. Wir erfahren nichts über die Namen. Irgendwie scheint dort vom ersten Moment dieses Gleichnis an, irgendeine Schwierigkeit zu bestehen in der Beziehung Vater-Sohn, denn es heißt, irgendein Mann hatte zwei Söhne. Und dann kommt der erste Sohn und sagt, gib mir mein Erbe. Das ist eine seltsame Angelegenheit, denn mit anderen Worten sagt er, du bist für mich tot. Du bist kein lebender Mensch mehr für mich. Ich möchte mir das Erbe auszahlen lassen, her damit. Eigentlich bekommt man ein Erbe geschenkt. Man muss nichts dazu tun. Man bekommt es einfach geschenkt, weil man zur Familie gehört, weil man in der Erbfolge dran ist. Aber offenbar will er selbst bestimmen. Er will nicht warten, bis er etwas geschenkt bekommt. Vielleicht hat er Schwierigkeiten damit, sie etwas schenken zu lassen. Gib mir, sagt er. Ich will mein Geld. Er packt seine Sachen, geht in ein fremdes Land und dann bin ich mein eigener Herr. Durch das Erbe geschieht mehr, als dass man nur irgendwelche materiellen Sachen vermittelt bekommt oder weiterbekommt. Man wird eingesetzt in gewisser Weise. Der Vater oder wer auch immer ist verstorben und man rückt in gewisser Weise nach. Und das kann der Sohn nicht abwarten oder er will es nicht abwarten. Hier geht es gar nicht darum, Stammhalter, Nachfolger zu sein. Das findet gar nicht statt. Er will nur das Geld und will sich selbst gestalten. Und dieses aktive Leben, an sich ist ja das aktive Leben nicht schlecht, sein Schicksal in gewisser Weise in die Hand nehmen, nicht passiv einfach sich treiben lassen. Das ist ja etwas, was wir propagieren als Gesellschaft und wo wir sagen, die Leute, die etwas in die Hand nehmen, die kommen vorwärts, die sind geachtet und die wertgeschätzt. Diejenigen, die sie einfach treiben lassen, die sind irgendwie benachteiligt und nicht geachtet. Wir wissen nicht genau, was er macht, der Sohn. Es wird nichts berichtet, außer dass er das Geld vergeudet hat. Und plötzlich war es alle. Und es ist interessant, dieses Ich habe Geld, das scheint für ihn entscheidend zu sein. Denn vorher war das nicht der Fall. Er hatte zwar alles, aber er hatte es nicht für sich gehabt. Und wie deuten wir das hinsichtlich seiner Identität? Woran hat er festgemacht, wer er ist? Vorher war er ja der Sohn bei dem Vater, er war in der Familie, er hatte alles. Und trotzdem wollte er davon loskommen. Es war nicht seine Identität, er hat sich eine andere aufgebaut. Und diese Identität, die er sich aufgebaut hat, die er sich selbst, ich sag mal, zurechtgezimmert hat, ist die Identität, ich bin, was ich habe. Ich komme jetzt gleich auf eine Folie. Ich bin, was ich habe. Das ist so seine Identität. Er konnte nicht warten, bis er etwas bekommt. Er hat sich's genommen, weil er so viel Wert darauf legt, zu haben. Dann zieht er weg, gestaltet sich seine eigene Welt. Und was ist mit diesem Haben verbunden? Anerkennung, Einfluss, Gestaltungsspielraum, Sicherheit, Bewunderung, Anerkennung. Keiner von uns möchte so eine kleine Übung machen. keine Angst, wird nichts, wo du öffentlich irgendwas preisgeben musst. Keiner von uns würde ja sagen, also ich bin wer, weil ich ... habe. Würde keiner von uns einfach so sagen. Aber als kleine Übung, vielleicht hilft es dir, wenn du dein Smartphone dabei hast oder einen Notizblock, gibt es ja so unterschiedliche Fraktionen, digital und non-digitals. Nimm es mal raus. Es gibt was zum Aufschreiben. So eine ganz kleine Übung. Schreibe mal auf dem Gedächtnis etwas auf, was du hast, worauf du stolz bist. Das muss nicht mal was Materielles sein. Denk mal über das Materielle hinaus. Denk vielleicht an Beziehungen. Denk vielleicht an Einfluss. Denk vielleicht an etwas, was du erreicht hast, an Bildung. Du kannst stolz sein auf deine Familie. Etwas, worauf du einfach stolz bist. Der Familienhintergrund. Vielleicht die Vergangenheit und Erfahrungen, die du gemacht hast. Lebenserfahrungen, die du gesammelt hast. Vielleicht Einfluss. Vielleicht Position. Schreib es mal auf, was dir in den Sinn kommt. Oder was dir, wenn du davon reden würdest, über die Lippen kommt. Das muss gar nicht negativ sein. Nur für dich selbst. Ich bin echt stolz auf das und das. So eine kurze Minute Zeit. Einfach mal aufschreiben. Ja, ungefähr eine Minute vorbei. Dinge, die wir haben, die können wirklich unsere Identität prägen, wie wir sind, was wir von uns denken. Und häufig ist es so, wenn eine Krise kommt, dann versuchen wir uns an diesen Dingen festzuhalten. Und wir merken, die Frage, wer bin ich, die wird dann interessant. Die Frage, wer ist meine Identität, was macht mich aus, die wird dann interessant, wenn es im Leben wackelt, wenn der Boden unter den Füßen nicht mehr so fest ist. Und das passiert, wenn ich umziehe, ganz normale Situation, ich kenne wenige Leute, kenne vielleicht noch keinen, weiß nicht, wie es da läuft, weiß nicht, wie es in der neuen Stadt läuft, wo sind die Einkaufsmöglichkeiten, finde ich Freunde, da wackelt etwas und es kommt einem nicht mehr so leicht über die Lippen, wer bin ich? Denn das Gefüge, in dem ich drin war, ist plötzlich aufgelockert worden. Ist natürlich selbst gewählt, das machen wir, das ist klar, das gehört zum Leben dazu. Oder eine andere Möglichkeit ist, wenn ich anfange zu studieren, wenn ich mich neu orientiere beruflich oder auch kleinere Sachen. Wenn ich in ein neues Team komme, da weiß ich auch noch nicht, wie läuft das, wie ist so die unausgesprochene Ordnung im Team, wie versteht man sich miteinander, werden wir wie eine Familie oder ärgern wir uns gegenseitig, das weiß man vorher noch nicht so richtig. Und an der Stelle kommt so das, wer bin ich denn eigentlich, was macht mich aus, woher kommt meine Sicherheit, woran kann ich mich denn festhalten, wenn ein paar Sachen einfach wegbrechen. Und so ist es bei dem jungen Mann hier, plötzlich bricht das, was er wollte, das, was er haben wollte, was er unbedingt wollte, wofür er den Familienfrieden aufs Spiel gesetzt hat, das bricht weg. Und interessanterweise kommt zu diesem Zeitpunkt eine Hungersnot über das Land und eigentlich hätte ihn sein Besitz, das, was er hatte, sein Geld, hätte ihm an der Stelle helfen können. Aber er war doppelt arm. Die Hungersnot kam und er hatte kein Geld mehr. Es ging weder vor noch zurück. Und er merkt eigentlich, dass er schon von Anfang an leer war. Er zwar Geld hatte, aber das hat ihm nichts genützt. Jetzt in dem Moment ist er immer noch leer, genauso wie vorher. Und die Folge ist so ein ganz großer innerlicher Hunger, der nicht gestillt werden könnte. Und seine Reaktion ist, plötzlich wankt alles und er hängt sich an eine andere Person ran. Diese Ich-Identität, diese Krise, die da kommt, die dadurch, damit drängt er sich einer anderen Person auf, so steht es im Text. Und im griechischen Text ist für drängen, kommt da das Wort, er klebte sich an eine Person ran. Kennt ihr Leute, die so, die kleben? Oder seid ihr selbst manchmal so, die schnell sich kleben irgendwo ran, es wackelt, ich brauche was zum Festhalten. Ist eine ganz normale menschliche Reaktion, kann aber auch eine schwierige Reaktion sein. Und dieser Modus, ich bin, weil ich habe, das kann auch ein Hintergrund sein von Abhängigkeitsbeziehungen, wo man sich an eine andere Person dran klebt und an ihr festhält. Und wenn ich keinen Besitz mehr habe, wenn meine Bildung keine Rolle mehr spielt, wenn Familie zerbricht, wenn Beziehungen kaputt gehen, wenn meine Lebenserfahrung nicht mehr zählt, mein Einfluss schwindet, wenigstens habe ich noch dich. Wenigstens habe ich noch eine Person, an die ich klebe. Und die Person muss das irgendwie aushalten und sich das Leben aussaugen lassen. Und das Drama geht weiter. Diese Person, von der er sich so viel erhofft, wo er sich ranschmeißt, die er förmlich aussaugt, weil er nichts anderes hat, die schickt ihn weg. Und wo schickt sie ihn hin? Zu dem Ort, der für die ersten Zuhörer, für die Jugend das Schlimmste überhaupt war. Er schickt sie zu den Schweinen. Jetzt ist er dort angekommen, wo er nie hin wollte. Die Person, von der er sich viel gehofft hat, sein letzter Strohhalm ist im Prinzip gerissen und die Person schickt ihn zu den Schweinen. Und er erhofft sich vielleicht, dass er vielleicht dadurch noch irgendwie punkten kann bei dieser Person. Aber der Hunger bleibt. Er konnte sich nichts schenken lassen, nichts gegönnt. Selbst von den Schweinen nimmt er nichts. Er hat nicht gelernt, mit sich selbst umzugehen, für sich selbst zu sorgen. Und dann kommt es zum totalen Zerbruch. Und das ist in gewisser Weise, auch wenn das sich seltsam anhört, das ist an der Stelle das Schöne, weil nämlich hier eine Kehrtwende in seinem Leben passiert, seine Umkehr. Ihm fällt ein, Mensch, selbst die Tagelöhner, die Diener von meinem Vater, die haben Essen im Überfluss. Die bekommen nicht nur das, was Diener normalerweise bekommen. Nein, mein Vater ist jemand, der hat ihnen ein Buffet aufgebaut, Flatrate-Essen für die Diener. So ist mein Vater, so tickt mein Vater. Und das fällt ihm in dem Moment ein, als er selbst bei den Schweinen sitzt und da kein Buffet vorbeirauscht. Und deshalb will er zurück zum Vater. Und er legt sich schon die Worte zurecht. Er bastelt natürlich daran, was kann ich meinem Vater sagen? Wie kann ich ihm denn wieder unter die Augen treten? Und wahrscheinlich kann sich bei euch selbst so abspielen, wie würdet ihr in der Situation sprechen? Was würde bei euch durch den Kopf gehen? Aber irgendwas bleibt bei ihm sitzen ihm kommt es so vor, ich habe keinen Wert. Ich muss jetzt wieder zurück, aber irgendwie muss ich meinem Vater, ja vielleicht ist es besser, ich bin einfach einer von den vielen Dienern. Sohn, das ist der Zug, ist wohl jetzt abgefahren. Und dann kommt er und er wird förmlich überrascht. Er muss noch nicht mal nach Hause kommen, sein Vater holt ihn quasi von unterwegs schon ab. Er hat sich auf den Weg gemacht, sich dem Vater zugewendet und er ist noch nicht mal angekommen. Der Vater wartet gar nicht erst, bis er die Türschwelle übertreten hat und bis er sozusagen sich so richtig unten durchfühlt. Er rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals, küsst den Schweinejungen und ja, ist für ihn da. Und der Sohn hat seine zurechtgelegten Worte, bringt er über den Mund, stammelt sie und der Vater interessiert sich einen Dreck für diese Worte. Ist ihm völlig egal, was der Sohn sich da zurecht gebastelt hat, weil er in seiner völlig anderen Welt lebt. Und er überschüttet ihn mit Liebe, mit Zuwendung, mit Zuneigung. Und diese drei Sachen, wo er sofort reagiert, diese Aufforderung an seine Diener, komm, bring ein Gewand her, bring einen Ring und bring Sandalen. Diese drei Sachen, die tragen nur Söhne, die tragen keine Diener. Das heißt, das, wo der Sohn sich die größten Gedanken gemacht hat, wer bin ich vor meinem Vater, wer werde ich sein? Der Vater wischt das mit einem Mal, diese ganzen Zweifel, wischt er sofort weg, heißt ihn willkommen in seiner Familie und er ist zurück und ist, ohne dass er verhandeln musste, ohne dass er wieder irgendwas tun musste, er wird plötzlich wieder da. Und der Vater vergibt ihm, weil er merkt, hey, mein Sohn, der ist wirklich durch die Scheiße gegangen. Und er ist umgekehrt, sonst wäre er jetzt nicht hier. Er wartet nicht auf eine Predigt, er wartet jetzt nicht auf einen totalen Zusammenbruch vor ihm. Er weiß, das ist schon längst gewesen. Die Tatsache, dass mein Sohn zu mir zurückkommt, zeigt, dass er umgekehrt ist. Zeigt, dass er schon längst ja bereut hat. Und jetzt kommt der zweite Sohn ins Spiel. Was macht er denn? Und irgendwie ist er für mich die dramatischere Figur der beiden. Bei dem ersten Sohn hat es in gewisser Weise ein Happy End. Für den zweiten Sohn lässt uns das Gleichnis hier im Dunkeln, wie es mit ihm im Endeffekt ausgegangen ist. Und auch hier, zum ersten Sohn haben wir eine Übung gemacht, zum zweiten Sohn gibt es auch eine kleine Übung. Wieder, vielleicht hast du Notiz, Heft, Block, Stift, Handy noch parat. Kurze Übung. Auf was bist du stolz, was du schon in deinem Leben getan hast? Worauf bist du stolz, was du schon getan hast? Oder vielleicht auch der Umkehrschluss. Vielleicht hilft es dir, dich dem Punkt zu nähern, wenn du etwas sagst. Vielleicht bist du stolz auf etwas, was du eben nicht getan hast. Was ist das? Einfach aufschreiben, ein paar Notizen machen, eine kurze Minute Zeit. Der ältere Sohn erlebt hier einen unglaublich emotionalen Moment. Er wird provoziert bis zum Erbrechen fast. Aufs Höchste. Denn hier geschieht etwas, was er überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ihm völlig gegen den Strich geht, was allem widerspricht, was er selbst für wahr und richtig hält. Und an diesem Punkt, da platzt es aus ihm heraus und in den Worten, die er hier gebraucht, nämlich, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet, diese ganzen Jahre, und du hast mir nie ein Kalb geschlachtet. Ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. In diesen kurzen Worten, wie in einer Kontaktanzeige, ist so viel Wahrheit für ihn selbst drin. Es offenbart so viel von seinem Weltbild, von dem Bild, was er über sich selbst hat und was er über den Vater hat. Und er sagt selbst, ich bin immer bei dir gewesen, ich bin nie weggegangen. Es offenbart, worauf er als Sohn stolz ist, worauf er stolz ist, was er erreicht hat oder eben Dinge, die er nicht getan hat. Ich habe immer deinen Willen getan. Ich habe gearbeitet und ich bin nicht wie der andere, der eben weggegangen ist, der verprasst hat. Und er übertreibt dann sogar, der dein Geld, Vater, mit Huren durchgeprasst hat. Weiß er gar nicht, ist nirgendwo gesagt worden, ist auch im Text nicht. Dann sieht man, wie er so emotional ist, wie er alles über einen Kamm schert. Und es wird deutlich, was in ihm vorgeht. Es gibt Menschen, deren gesamte Identität besteht darin, ich mache es richtig. Ich gehöre zu den Guten. Ich bin einer von den Anständigen. Ich bin sogar stolz darauf, dass ich das und das nicht tue. Ich bin eben ein Guter. Und du hast mir nie ein Böckchen gegeben. Ich gönne mir das auch nicht. Deswegen antwortet der Vater, alles was meines ist dein. Vielleicht hat der Sohn das gar nicht gewusst. Jederzeit hätte er es haben können. Und er hat es nicht gewusst. Er hat es nicht wahrgenommen, weil er seinen Vater als einen Fordernden wahrgenommen hat, der auf etwas Wert gelegt hat in seinen Augen, was vielleicht nicht stimmt. Und so könnte man seine Identität, die Identität des älteren Sohnes beschreiben mit: Ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich tue. Und es gibt Menschen, die machen ihr Sein, ihren Wert davon abhängig: Ich bin, was ich tue. Und das liegt den meisten Menschen in unserer westlichen Gesellschaft nicht fern. Ich bin, was ich tue, weil wir so geprägt werden. Das Tun ist wichtig. Faul sein geht überhaupt nicht. Faul sein, das ist ein absolutes Armutszeugnis. Faul sein, wo soll das hinführen? Wo kommt das her? Das geht überhaupt nicht. Ich bin, was ich tue. Wie gesagt, ich mache es richtig. Und da kommt dieser Mythos vom braven Jungen, vom braven Mädchen her. Zu Hause immer alles richtig gemacht, immer die Einser nach Hause gebracht. Braver Junge. Und wir hören das häufig im Zusammenhang mit einer Leistung. Das wird von uns, von unseren Eltern gespiegelt, wie wir sind im Zusammenhang mit einer Leistung, mit etwas, was wir getan haben. Das hast du gut gemacht. Und wir bekommen diese Zuneigung im Zusammenhang mit einer Leistung. Und als Kind rationalisieren wir oder verstehen wir dann im Moment, wenn ich etwas Gutes tue, dann bekomme ich diese Zuwendung. Gottes Konzept war ein völlig anderes. Im Garten Eden war er völlig da mit seiner Liebe, mit seiner Zuneigung, mit seiner Wärme, mit seinem anerkennenden Blick für die Menschen, ohne dass sie irgendetwas geleistet haben. Und sein Plan war, dass das weitergeht für alle Generationen, dass das Eltern an ihre Kinder weitergeben. Du bist gut, ich liebe dich, egal was du geleistet hast, egal was du getan hast, egal was du tust. Und leider haben wir das nicht erfahren von unseren Eltern, wie sie es nicht von ihren Eltern erfahren haben. Und dann machen wir eben diese Abstriche und stellen diese Bedingungen auf und lieben Leute, wenn sie Gutes tun, wenn sie Gutes leisten, wenn sie etwas haben. Und dieses Unvoreingenommene, das geht an der Stelle verloren. Du bist ein guter Schüler, du bist ein guter Sportler, bleib dran, mach weiter, tu das, du bist gut. Und manchmal kann das auch geprägt sein von einer gefühlten moralischen Höherwertigkeit. Ich bin gut. Ich gehöre zu den Guten. Ich tue das ja nicht. Ich mache ja dies und das nicht. Und fühle mich deshalb besser als jemand anders. Ich gönne mir sowas nicht. Das tue ich nicht. Das gehört sich für mich nicht. Und so schleicht sich dort so was Kaltes ein, so was Unnahbares ein, so was fast moralisch Perfektes ein, so was Wertendes. Und innerlich fühlen wir uns alle nicht wohl im Umgang mit Leuten, die so sind. Manchmal tragen wir diese Charakterzüge an uns selbst, aber wir fühlen uns unwohl, wenn jemand neben uns so agiert, wenn jemand unausgesprochen höherwertig sich fühlt oder moralisiert oder wir uns schlecht fühlen in der Gegenwart des anderen, was uns vielleicht nicht anspornt, besser zu werden. Und gleichzeitig sehen wir bei dem Sohn so etwas Unentspanntes an der Stelle. Offenbar ist es ihm eine Mühe oder ist es ihm irgendwie eine Arbeit, bei seinem Vater zu sein. Da ist nichts von Leichtigkeit zu spüren. Wenn eine Leichtigkeit da wäre, so ein Überzeugtsein, hier wo ich bin, da bin ich richtig, hier habe ich es gut, hätte er anders reagiert. Dann hätte er nicht gesagt, die ganze Zeit habe ich für dich geschuftet. Das klingt anders als so eine Leichtigkeit. Vater, ich finde es toll, dass ich bei dir sein kann. Und es ist schön, hier zu wohnen, hier zu arbeiten, hier zu sein. Offenbar hat er das Bild von einem Vater, der permanent fordert, für den er etwas tun muss, für den er leisten muss, der nie zufrieden ist. Und es scheint so, als hätten beide Söhne das Herz ihres Vaters irgendwie verpasst. Nah im Gottes Herzen, unser Jahresmotto, ist die Frage, es passiert uns leicht, dass wir das Herz Gottes verpassen? Kann das sein, dass wir in die eine oder andere Richtung tendieren, beide Tendenzen in unserem Herz selber haben und dadurch das Herz Gottes verpassen, am Herz Gottes vorbeileben? Warum verpassen Sie das Herz Gottes? Bei beiden ist es so, ich will etwas gut machen, will mich anstrengen, ich will selbst der Herr im Haus sein, will selbst mein Leben leben. Und das führt sie am Leben mit Gott, am Leben mit dem Vater, in der Nähe des Vaters, total vorbei. Beide verpassen den Vater. Warum? Beide haben die Nähe zum Vater aufgekündigt. Der eine äußerlich, er ist gegangen, und der andere innerlich. Wahrscheinlich nicht erst zu dem Zeitpunkt, als sein Bruder zurückgekehrt ist, sondern vielleicht schon viel früher. Beide Söhne haben die Nähe zum Vater gekündigt. Ich entdecke bei mir, dass ich manchmal die Nähe zu Gott aufkündige. die innere Nähe zu Gott. Nicht, weil ich wegrenne vor Gott, sondern weil ich mich innerlich einfach von Gott distanziere. Und mein Bild, was ich mitbekommen habe von Gott, von meiner Prägung, vom Umfeld, wird getrübt. Und ich nehme Gott nicht mehr so wahr, wie er ist. Nicht als liebenden Vater, sondern einen, der fordert. Einer, der etwas verlangt. Einer, der die harte Kante zeigt. Und wo ich den Eindruck habe, ich muss tun, ich muss leisten, muss funktionieren. Und so verharren diese beiden Söhne in einer komischen Mentalität. Einer Mentalität, in der sie gar nicht sein brauchen, weil sie Söhne sind. Sie verharren in einer Dienermentalität ihrem Vater gegenüber, statt in einer Sohnmentalität. Und das ist so ein himmelweiter Unterschied. Und ich sehe es passiert ganz schnell, dass wir als Menschen gegenüber Gott in einer Dienermentalität, in einer falsch verstandenen Dienermentalität verharren und uns darin vielleicht wiederfinden und darin sein wollen. Und die Dienermentalität, die macht dich als Mensch kaputt. Die führt dich letztendlich losgelöst von Gott in ein Ausgebranntsein. Und wie kann es sein, dass diese beiden Söhne, die eigentlich mit ihm zusammenlebten, die mit ihm aufgewachsen sind, die diesen Vater kennen, wie kann es sein, dass sie an seinem Herz so vorbeischießen? Ich meine, das ist ja auch was uns Angst machen könnte. Ich lebe mit Gott, ich versuche ihm nachzufolgen oder bin dabei, ihn zu entdecken, wer er ist. Wie kann es sein, dass ich so an seinem Herzen vorbeischieße? Oder gibt es einen Weg, dass das eben nicht passiert? Gott wollte ja, dass Liebe, dass Annahme, dass Nähe bei uns ankommt und nicht an uns vorbeigeht. Und die Wahrheit ist trotzdem, es gibt einen Vater, einen Papa, der all das an Nähe, an Zuwendung dir gibt, was du brauchst. Egal wo du stehst, egal was du erlebt hast oder was du nicht erlebt hast. Vieles hängt da in gewisser Weise von unseren Eltern ab, welches Bild wir von unseren Eltern haben. Ich zitiere mal Alice Miller, eine Bindungsforscherin, die gesagt hat, ob ein Mensch ehrlich werden durfte oder nicht, hängt davon ab, wie viel Wahrheit seine Eltern ertragen konnten und welche Sanktionen dem Kind dafür aufgebürdet wurden, wenn es ehrlich war. Wenn ein Kind sich ehrlich verhält, ist das für Eltern nicht immer unangenehm. Wenn ein Kind sich ist, wie es ist, ist es für die Eltern nicht immer angenehm, nicht immer schön. Und deshalb neigen Eltern dazu, aus dem Kind etwas Schönes machen zu wollen. Weil das Unehrliche und das, wo wir sagen, das ist nicht schön, das ertragen Eltern schwer, weil sie ja einen Erziehungsauftrag verfolgen wollen, weil sie aus dem Kind das Beste machen wollen. Was aber gleichzeitig dazu führen kann, dass sich das Kind in seiner Ehrlichkeit, wenn es gerade wütend ist, wenn es sauer ist, ärgerlich ist und wenn es alles gerade schrecklich findet, dass ich es in dieser Situation nicht annehme, sondern es erstmal wegschicke. Und was lernt das Kind daraus? Wenn ich ehrlich bin, wenn ich bin, wenn ich gerade wütend bin, wenn ich eigentlich einen Halt brauche, dann kann ich mich nur auf mich selbst verlassen. Dann werde ich weggeschickt. Und dasselbe kann ein Kind dann auf die Beziehung zu Gott übertragen. Wenn ich wütend bin, wenn ich sauer bin, wenn ich ärgerlich bin, im Prinzip, wenn ich eigentlich emotional echt bin, dann kann Gott damit nicht klarkommen, sondern dann muss ich erstmal selber damit klarkommen. Und an der Stelle müssen wir umdenken lernen. Gott kann sehr wohl damit klarkommen. Und so wie sich das Kind in der Situation gewünscht hat, dass der Vater da ist und den Wut und den Ärger aushält und damit klarkommen kann und sagt, okay, klar, du musst erstmal runterkommen, aber meine Liebe ist für dich da und ich schiebe dich nicht weg mit Gesten, mit meiner Körpersprache, mit dem, was ich denke. Genauso müssen wir das bei Gott lernen. Gott ist jemand, der schickt uns nicht weg, auch wenn du wütend, auch wenn du ärgerlich bist, wenn du schmutzig bist, wenn du Mist verbockt hast. Gott schickt dich nicht weg, sondern er ist da, wenn du stinkst. Gott ist da, wenn du den Eindruck hast, ich kann nicht in seine Nähe kommen. Der Vater ist da, er wartet mit offenen Armen auf dich. Und egal, ob du das allererste Mal zu ihm rennst, weil du das allererste Mal merkst, hey, mein Konzept von Gott ist völlig schräg gewesen. Wenn du das erste Mal zu Gott hinrennst, Gott ist da. Oder wenn du sagst, hey, eigentlich gehöre ich zu Gottes Familie. Eigentlich habe ich mich schon längst entschieden, ihm nachzufolgen, aber es kam so viel Müll in mein Leben. Gott ist da. Gott kann mit dem Müll umgehen. Nicht nur mit deinem Müll. Er schafft es, mit dem Müll der ganzen Welt umzugehen. Gott ist da. Er ist der liebende Vater. Und hier ist die Botschaft, die du dem entgegensetzen kannst, wenn du sagst, ich bin, was ich habe oder ich bin, was ich tue, ich neige dazu. Hier kommt die Botschaft in zwei Sätzen für Söhne und Töchter Gottes. Die Sätze klingen total einfach, aber lass sie dir auf der Zunge zu gehen. Ich habe sie bewusst ganz einfach formuliert. Ich bin eine Tochter, die geliebt wird. Beziehungsweise, ich bin ein Sohn, der geliebt wird. Ich bin eine Tochter, die geliebt wird. Ich bin ein Sohn, der geliebt wird. Andauernd geliebt wird. Und hier ist der Unterschied zwischen einer Dienermentalität und zwischen einer, ich habe es mal in der Sprache des Gleichnisses zu bleiben, Sohnmentalität genannt. Dienermentalität. Dienermentalität sagt, ich bin unwürdig. Wie der Sohn, er hat sich als Diener gefühlt, unwürdig, wollte zum Vater zurückgehen. Die Sohnmentalität heißt, ich war unwürdig, ich bin geliebt. Ich kann einfach zum Vater hinrennen und muss mich nicht verkriechen, muss mich nicht in ein Mauseloch zurückziehen. Ein Diener hat immer den Eindruck, mein Vater ist unzufrieden mit mir. Der Herr ist nicht zufrieden mit mir. Ich muss erst Punkt, Punkt, Punkt tun. Ich muss erst so und so werden, damit er irgendwann zufrieden ist. Der Sohn hat die Versicherung, dass der Vater ihn liebt. Er hat die Versicherung, dass der Vater ihn liebt. Der Diener, der leistet, er funktioniert, er wird angetrieben durch irgendetwas. Und der Sohn, der ist glücklich. Er weiß, wo er hingehört. Er weiß, dass er sich keine Liebe erarbeiten muss. Er weiß, dass er sich keine Aufmerksamkeit und Anerkennung verdienen muss. Sondern er kann fröhlich sein in den Augen seines Vaters. Der Blick, er weiß, dass der Blick des Vaters auf ihn wohlwollend ist. Gott sieht seine Töchter und seine Söhne wohlwollend an. Sein Blick ist ein gütiger Blick. Ein warmherziger Blick. Er ist glücklich. Der Vater ist glücklich. Er ist stolz. Er ist zufrieden. Du musst nichts beweisen. Und ein Diener erlebt in einer Armutmentalität. Es ist interessant. Jemand, der in Armut aufgewachsen ist, was ich in Kenia oft erlebt habe, das ist ein Fluch, der über Generationen hingeht. Nicht unbedingt das Materielle. Das ändert sich manchmal innerhalb von einer Generation. Ich habe Freunde, deren Eltern noch in Armut gelebt haben oder deren Eltern im Slum groß geworden sind, wo sie selbst noch ein bisschen was mitbekommen haben. Aber die Mentalität, die in ihnen drin ist, die setzt sich irgendwie durch das Leben fort und die muss an irgendeiner Stelle heil werden, weil sie das den Kindern wieder weitergeben. Diese Mentalität, was ich alles nicht habe. Man orientiert sich an dem, was ich alles nicht habe, an der Lücke-Mentalität, das alles, was nicht da ist, dieses große Nichts, dieser große Neid, diese große, was ich haben will. Und das setzt sich über Generationen hinweg fort. Und es ist auffällig zu beobachten, dass selbst in der dritten Generation von Familien, die aus dem Slum rausgekommen sind, die haben immer noch diese Mentalität, strampeln, 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 was das Zeug hält, um ja nicht wieder zu fallen und zu sinken. Das ist wie so ein Schwimmer, der ganz viele Gewichte dran hat und der im Wasser strampeln muss, um irgendwie oben über dem Wasser zu bleiben mit dem Kopf. Und in dem Moment, wo er nachlässt, fängt er an zu sinken. Also heißt es weiter strampeln. Ein Sohn hat keine Gewichte und er weiß, dass er schwimmt, auch wenn er kurz innehält. Er weiß, dass er entspannt sein kann. Er weiß, dass er seine Position, die Liebe des Vaters nicht verliert. In dem Moment, wo er aufhört zu arbeiten, zu rackern. Er weiß, dass er da ist. Das ist die Mentalität des Segens Gottes. Er kümmert sich. Gott kümmert sich um mich. Und das Zeichen der Sohnmentalität, das ist eben das Gewand. Das ist der Ring und das sind die Sandalen, die wir in dem Gleichnis finden. Die Sohnmentalität finden wir in der Bibel an einer bezeichnenden Stelle, die ich gerne lesen möchte. Als Jesus auf die Erde kam, war er erstmal Kind, hat nichts gemacht, außer das, was Kinder immer tun. Und er hat die unglaubliche Gelassenheit in seinem 33-jährigen Wirken auf der Erde, dass er 30 Jahre nichts macht. Wo wir denken, hey Mensch, Sohn Gottes, auf die Welt, du hast die Welt zu retten, wann fängst du an? Wann geht's los? Damals sind die Kinder nicht erst mit 24 erwachsen geworden, sondern schon mit 14. Damals haben sie geheiratet und haben angefangen, Existenz aufzubauen und so weiter. Lesen wir bei Jesus nichts. Er lässt sich irgendwann taufen. Und dann beginnt sein Wirken. Und zu diesem Zeitpunkt finden wir einen interessanten Spruch, einen interessanten Satz, den sein Vater im Himmel, den Gott ausdrückt. Matthäus 3, Vers 17. Während Jesus getauft wird und aus dem Wasser wieder hochkommt von Johannes, dem Täufer, heißt es, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich meine Freude, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Da kommt der Satz her. Ich bin eine Tochter, die geliebt wird. Jesus hat jetzt mal im Produktivitätsmechanismus gedacht, noch nichts für die Rettung der Welt getan, außer dass sie in die Welt reingekommen ist, Windeln voll gemacht hat und so weiter. Aufgewachsen ist, wahrscheinlich seine Eltern geärgert hat. Aber was sagt Gott, der Vater im Himmel, zu ihm? Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich mein Wohlgefallen. Vor aller Leistung. Und er sagt ihm das als Rückenwind, denn jetzt kommt das Eigentliche. Jetzt kommt das, wozu Jesus auf die Welt gekommen ist, sozusagen die letzten 3 Jahre. Aber wenn wir es uns recht überlegen, dann muss man sagen, offenbar ist Jesus auch für die ersten 30 Jahre auf die Welt gekommen, wo er noch nichts getan hat, wo er einfach in das hineingewachsen ist, was dann später kommen sollte. Manchmal haben wir es so eilig als Menschen, so eilig erwachsen zu werden, so eilig reif zu werden, so eilig anzukommen, so eilig das und das und das und das zu erreichen. Vielleicht, weil wir an einer Mentalität festkleben, die uns gar nicht gut tut. Vielleicht brauchen wir mehr von dieser Mentalität. Ich bin eine Tochter, die geliebt ist und die geliebt wird, was andauert. Ich bin ein Sohn, der geliebt wird. Und es stellt sich so die Frage, mit welchen Misskonzepten vor Gott lebe ich? Welche falschen Vorstellungen trage ich mit mir rum, wie Gott der Vater ist? Und die müssen wir mal ablegen. Die müssen mal in gewisser Weise vom Thron gestoßen werden. Denn die behindern uns. Das sind die, die auf dem Thron sitzen und die über mein Leben herrschen. Und es ist ungesund, wenn falsche Konzepte über mich herrschen und ich falschen Konzepten diene. In eins der Geboten heißt es im Alten Testament, du sollst dir kein falsches Bildnis machen von Gott. Und was ist es anders, wenn ich mir ein gewisses Bild mache, ein falsches Konzept mache, das mein Leben prägt? Das ist doch wie ein Gott, ein Götze. Das muss vom Thron gestoßen werden. Vielleicht merkst du, heute ist Tag, wo was gestürzt werden muss. Heute müssen falsche Konzepte runter. Die müssen ausgeräumt werden. Und das geht ja weiter, das zieht sich ja fort. Diese falschen Konzepte, die pflanzen sich fort. Wie gehe ich mit den Menschen in meinem Umfeld um? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Dort setzen sich diese Konzepte fort. Wie gehe ich mit meinen Angestellten um? Wie präge ich sie? Was tue ich ihnen oder was tue ich ihnen nicht? Was für eine Leitfigur, was für eine Vater- oder Mutterfigur bin ich für sie? Und wenn ich selbst zu meinem Vater im Himmel ein Misskonzept habe, dann gebe ich das unweigerlich weiter. Vermutlich, wenn ich euch fragen würde, ihr würdet alle sagen, ich will das nicht weitergeben. Das, was ich selbst als schmerzhaft erlebe, wer bin ich, dass ich das jemand anderen weitergeben möchte? Und ich möchte davon loskommen. Und möchte es einfach anbieten, als Abschluss des Gottesdienstes. Wir werden gemeinsam singen und ich möchte im Anschluss an das Lied beten. Nutzt das Lied, um selber vor Gott ehrlich zu sein. Vielleicht brauchst du diese Zeit, vielleicht singst du mit, vielleicht sagst du aber auch, nee, mir ist jetzt nicht nach Singen zumute, ich muss erst mal mit Gott reden, muss erst mal ein paar Sachen innerlich gerade rücken, vielleicht noch mal durchgehen, durch das Gleichnis, durch die Sachen, die mir gerade wichtig geworden sind. Das ist jetzt die Gelegenheit dazu. Und ich möchte dann, wenn das Lied vorbei ist, komme ich wieder nach vorn, möchte ich beten. Möchte beten für diejenigen von euch, die sich wie der ältere Sohn fühlen. Ich bin, was ich tue. Oder diese wieder jüngere Sohn fühlen. Ich bin, was ich habe und die Sachen ablegen möchten. Aber jetzt lasst uns erst mal singen oder auch zuhören.
Ich auch stehe.